PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Am Mikrofon begrüßt wieder Christian Berger. Heute zu Gast Harald Riederer, auch Harry genannt. Und Harry ist Volksschullehrer, Sonderschullehrer?
Sonderschullehrer, ja.
In der Ausbildung, aber du arbeitest in einer Volksschule.
Genau.
Herzlich willkommen einmal.
Danke.
Du bist als Zweitlehrer in einer Mehrstufenklasse, ist das richtig?
In einer reformpädagogischen Mehrstufenintegrationsklasse, ganz genau, ja.
Okay. In Wien?
In Wien, ja, in der Landstraße Hauptstraße. Und ich bin nicht als sozusagen, eigentlich sind wir drei Lehrerinnen im Team. Also zwei Lehrerinnen, weil es eine Integrationsklasse ist, und dann noch ein dritter Lehrer, weil es eine Mehrstufenklasse ist, eine dritte Lehrerin.
Mehrstufenklasse heißt, es sind Kinder bei euch zwischen 5 Jahren und 11 Jahren?
6 Jahren, aber Vorschulstufe bis 4. Klasse Volksschule, oder halt, wenn sie einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und eine Lehrplanzuordnung, also halt auf jeden Fall bis zur 4. Schulstufe.
Also das heißt, die können schon auch 10, 11 Jahre alt,
ja, genau,
sein, wenn sie da drinnen sind in der Klasse. Mhm. Und wie viele Kinder sind bei euch in der Klasse?
Also letztes Jahr waren es 20, nächstes Jahr werden es 22 sein, weil jetzt die Klassenschülerzahlen immer wieder erhöht werden, weil jetzt ja das sozusagen das Stundenkontingent davon abhängt, jeder Schule, wie viele Kinder in der Schule sind und in den Klassen. Das heißt, mehr Kinder in den Klassen heißt mehr Ressourcen für die Schule und natürlich aber eine schwierigere Arbeit.
Und du hast immer schon gewusst, dass du Lehrer werden willst?
Nein,
oder wie bist du
nicht
zu dem gekommen, dass du, wo du jetzt bist? Kannst du ein bisschen was erzählen?
Ich habe eigentlich Lebensmitteltechnologie und Gärungstechnik studiert und habe einen Studienabschnitt gehabt, dann habe ich müssen den Zivildienst machen.
Was ist das, was du da studiert hast?
Nur um ein bisschen Gefühl. Lebensmittelchemie sozusagen.
Aus was besteht das Brot und die Semmeln und die Butter? Und
genau, sowas, ja. Und also viele Leute sind das auch, die in Brauereien oder in so milchverarbeitenden Betrieben und so arbeiten. So, das hat mich eigentlich vom Inhalt her interessiert. Über die Arbeitsaussichten habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht. Das ist dann erst gekommen, wie ich eben Zivildienst gemacht habe, und den habe ich gemacht in einer Werkstätte für geistig Behinderte, wie das damals noch geheißen hat, bei der Lebenshilfe. Und da habe ich einfach gemerkt, es macht mir mehr Spaß, mit Menschen zu arbeiten, als mit Reagenzglaseln. Mhm. Obwohl das auch lustig war und schön, aber das war so ein Aha-Effekt eigentlich.
Du warst 20 oder?
25
ja. Also schon ein bisschen, nicht unmittelbar aus der Schule. Nein,
ich habe vorher was anderes auch studiert. Es war früher irgendwie leichter, ein Studium aufzubrechen, was Neues anzufangen, als heute ist es für die jungen Leute viel mehr Druck, irgendwas fertig zu machen mit der Kinderbeihilfe und dem allen Möglichen. Das war früher ein bisschen leichter für uns noch.
Das heißt, du hast Kindern herumorientieren,
genau,
anschauen, was da alles gibt und vielleicht da an verschiedenen Stellen gearbeitet? Oder?
Naja, ja, immer in den Ferien habe ich immer entweder bei der Post in Wien oder in Lokalen gearbeitet. Und während des Studiums habe ich immer im Konzerthaus als Billetteur gearbeitet.
Da hast du schon die Musikaffinität gehabt, oder
ja,
wie?
Ja, ne, das war schon
oder
so.
Oder war das Zufall?
Ja, das war Zufall, ja, aber es war natürlich, es ist eine sehr angenehme Arbeit gewesen, weil man da viel von den Konzerten auch halt auch anschauen konnte.
Okay, und dann hast du gesagt, so, jetzt mache ich die Ausbildung als Sonderschullehrer, oder wie?
Nein, da haben wir gedacht, ich will in dem Bereich arbeiten mit Menschen. Dann habe ich geschaut, was gibt es für Ausbildungen, habe ich eben die PEDAG damals noch gefunden.
Also Pädagogische Akademie, Vorläufer der Pädagogischen Hochschule.
Die Sozialakademie hat mich auch interessiert. Habe ich bei beiden diese Aufnahmeverfahren gemacht und dann weil wir beiden genommen waren, dann haben wir halt für die PEDAG entschieden, für die pädagogische Variante. Und es war klar für mich, dass ich Sonderschule dort nehme, weil ja eigentlich sozusagen die Arbeit mit den Menschen mit Beeinträchtigungen das war, was ich spannend gefunden habe. Und man dachte eigentlich, ich will nicht unbedingt in die Schule gehen, aber es ist eine Ausbildung in der Richtung, die mich interessiert. Und dann bin ich halt sozusagen in die Schule reingewachsen im Lauf der Ausbildung.
Das heißt, durch die Praxis, die du dann in der Ausbildung gemacht hast, bist du einfach näher an den Beruf rangerückt.
Genau, und dann auch näher an die Kinder in dem Sinn und das hat mir halt einfach sehr viel Spaß gemacht vom Beginn an und dann haben wir gedacht, na dann gehe ich gleich in die Schule und
arbeite dort. Wie lange genau. Bist du jetzt schon in der Schule, also als Lehrer?
Also das sind jetzt also ungefähr über 30 Jahre, 35, okay. Über 30 Jahre sind in der Gegend.
Und du gehst immer noch mit einem Lachen in die Schule und kommst mit einem Lachen raus, oder?
Nicht immer, also das...
Überwiegend
schon, ja. Also in der Schule ist es, glaube ich, hat man als Lehrer sehr viel Einfluss, wie man sich das Arbeitsumfeld macht und... Im Wesentlichen ist es für mich so, dass wenn es den Kindern gut geht, dann geht es mir auch gut. Und nicht jetzt aus okay. Empathie oder so, aber einfach, dann sind sie einfacher, es ist einfacher mit ihnen umzugehen und es ist alles, die Stimmung ist besser und das Leben ist leichter.
Also es ist wichtig, dass man Klassenklima schafft, das ja,
in dem sie alle wohlfühlen,
das genau, für alle Kinder passt.
Und die Lehrer und wenn möglich die Eltern auch. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass man mit den Eltern auch ein Verhältnis hat, wo es klar ist, wir wollen eigentlich alles dasselbe. Wir wollen, es ist nicht immer so, dass alle dasselbe wollen, weil jeder hat andere Vorstellungen über Bildung oder was erwartet wird von der Schule. Aber wenn Eltern ihr Kind in eine reformpädagogische Klasse gehen, und das ist ja normalerweise ein bewusster Prozess, dann haben die zumindest nicht ganz andere Vorstellungen von Unterricht als wir, meistens, zumindest bis zur dritten.
Kannst du das einmal irgendwie kurz beschreiben, oder was kann man sich vorstellen unter deinen Vorstellungen, wie Unterricht zu laufen hat? Was sind da wichtige Kriterien aus deiner Sicht?
Wichtige Kriterien sind, dass man Kinder als Menschen behandelt, als sozusagen zwar als Menschen, die weniger Erfahrung haben und vielleicht weniger wissen in manchen Bereichen, aber als Menschen, die grundsätzlich die gleichen Erwartungen ans Leben haben wie ich. Also sie wollen, dass es ihnen gut geht, sie sind meistens interessiert an Neuem und die Grundaufgabe von einem Lehrer, also wie ich das sehe, ist ja nicht ihnen, so wie dieser Nürnberger Trichter, Wissen einzuschütten, sondern...
Wissen geht eh nicht, das haben wir Informationen, kann man vielleicht noch reinschicken, weil das Wissen ist ja die Zusammensetzung von Information und eigener Erfahrung.
Genau, darum geht es, um die eigene Erfahrung, die sie machen sollen. Und wenn sie in die Schule kommen, normalerweise, also ein Kind, das in die Schule kommt, bis es in die Schule kommt, lernt sie unendlich viele Sachen, ohne dass es einen Lehrer hat, ohne dass dann die Eltern sagen, wie es den nächsten Schritt machen muss oder wie es jetzt ein A sagt oder sonst irgendwas oder wie es den Löffel heute gab. Aber im Prinzip lernt das Kind durch Probieren, Zuschauen, sehen, wie es andere machen, hören, wie es andere machen und spüren. Und das geht alles ohne Lehrer. Und diesen Zustand sollte man eigentlich, das ist die Hauptfunktion von Schule für mich, diesen Zustand möglichst lang zu erhalten. Und das gelingt in den herkömmlichen Schulsystemen nicht oder oft nicht sehr gut, weil man den Kindern gar nicht die Möglichkeit gibt oder den Raum, dass sie schauen, was sie gerade wollen, weil man ihnen immer irgendwas vorsetzt, was sie tun sollen und jetzt das schreiben und das rechnen. Und das nimmt ihnen bald einfach diese Energie, die sie haben, weil sie sehen, es ist kein Platz dafür da.
Diese Vielfalt, die ja da drinnen steckt in den Entwicklungen der einzelnen Kinder, die werden aus deiner Sicht, sagst du jetzt, vereinheitlicht auf so eine Stufenvermittlung.
Genau. Und das ist, dass man Kinder in einer Altersstufe zusammenfasst und jetzt laut der Erstklässler irgendwas unterrichtet, in der Annahme, dass die jetzt alle 6 Jahre sind und daher alle auf einem gleichen Entwicklungsstand, was ja erfahrungsgemäß, wie jeder Lehrer und jede Lehrerin weiß, nicht so ist. Aber trotzdem geht man davon aus, einfach weil es einfacher ist. Es ist eine, sozusagen eine Jahrgangsklasse, ist nur eine Erleichterung für die Organisation.
Aber nicht fürs Lernen.
Aber nicht fürs Lernen, nein, nicht für die Kinder.
Weil wenn du sagst, es geht ums Abschauen und es geht ums Erleben, wie es bei anderen ist, dann ist ja in der Mehrstufenklasse die Breite, von denen man anschauen kann, für größere. Ne?
Ja, sicher.
Weil da habe ich andere Kinder, die, sag ich jetzt einmal, Peergroup-mäßig ja näher dran sind als ich als Erwachsener, wo man was abschauen kann.
Genau. Ja, und das ist ja sozusagen von der Organisation in einer Mehrstufenklasse schon gar nicht möglich, dass man jetzt frontal irgendwas macht, weil es sind eben 6- bis 10-Jährige von 0. bis 4. Schulstufe drinnen und auch Integrationskinder bei uns oder Inklusionskinder, wie auch immer man das jetzt nennt.
Aber Kinder mit besonderem Förderbedarf,
oder? Genau. Genau, sonderpädagogischen Förderbedarf.
Ja. Also die Differenzierung ist sehr groß und man muss halt
man
schon.
Muss sowieso, man muss anders arbeiten als frontal. Also und da ist es sozusagen.
Aber ihr erklärt es ja auch nicht jedem Kind einzeln.
Na, das kommt, na schon. So. Also, wenn jetzt bei uns kommen sozusagen jedes Jahr 4, 5, 6, je nachdem wie viele Viertklässler im Vorjahr weggegangen sind, neue Kinder dazu. Und die wachsen sozusagen, das ist ja das viel einfachere als eine Klasse mit 20 Erstklässlern, die alle an einen Ordnungsrahmen gewöhnt müssen, alle an diese Sozialstrukturen sich gewöhnen müssen. Da sind es 5 Kinder, die kommen in ein sozusagen funktionierendes System und sehen bald, ohne dass man ihnen viel erklären muss, wie es rennt. Und das Lernen selber, von diesen 5 Kindern sind dann 2, die können schon lesen, dann sind es vielleicht einer, der kann ein paar Buchstaben, einer, der kann überhaupt nichts und kann dafür total viel, kann schon rechnen, bis 100 zählen oder so irgendwas. Und dann bieten wir den Kindern das an, was sie brauchen. Wenn da einer ist, der schon bis 100 zählen kann, dann lasse ich ihm jetzt nicht, so wie es in einem Mathematikbuch üblich ist, am Anfang die im Zahlenraum 10, 100 Mal irgendwelche Kurven zählen und Zahlen dazu schreiben, wenn er das schon kann. Das ist ja eine verschenkte Zeit. Sondern der sitzt dann vielleicht schon mit einem Zweitklasser zusammen und rechnet bis 30 oder was auch immer. Oder füllt in der 100er Tafel Sachen bis 100 aus, wenn er die Ziffern schon schreiben kann.
Aber die sie zusammenfinden oder die ihr zusammenfindet in dem Level, die habt ihr dann schon auch in Kleingruppen gemeinsam, wo ihr was Neues erarbeitet oder so.
Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, jetzt die schriftliche Addition erarbeiten, was mit Montessori-Materialien eigentlich schon ein Erstklässler leicht verstehen kann, wenn er so einen gewissen Begriff von Zahlen hat und Stellenwerten, und das kann man mit den Materialien, mit den Montessori-Materialien, gerade für Mathematik sind die ideal, weil da kann man das wirklich sehr gut veranschaulichen, und die kommen dann selber drauf, was heißt eine Zehnerstelle, was ist eine Einerstelle. Ich habe in meiner Schule addieren, subtrahieren, multiplizieren gelernt und habe eigentlich bis zu meiner Montessori-Ausbildung zum Beispiel nicht gewusst, warum ich beim Dividieren da immer diesen schrägen Balken unten mache und immer ans Weiterrutsche. Ich habe das halt gemacht, weil ich so gelernt habe und ich habe es kennen und ich habe es bis zur Matura kennen, aber ich habe erst dort mit einem Montessori-Material verstanden, was das überhaupt heißt, dass es da Zehner sind und da Einer und da Hunderter und Tausender. Und deswegen rutsche ich darüber, weil ich immer eine andere Stelle sozusagen berechne. Das habe ich nie begriffen. Und es hat mich auch nicht interessiert, weil es war kein Thema. Aber eigentlich hätte es vieles erleichtert, wenn ich es gewusst hätte. Und dann hätte ich es nicht nur auswendig lernen brauchen.
Also Mathematik ist aber, Rechnen ist schon was, was dich vielleicht interessiert. Weil sonst hast du ja nicht versucht, irgendwie Lebensmittelchemie zu machen, oder?
Ja, das hat mich immer interessiert, ja.
So die Zusammenhänge, was, warum, wie.
Ja, und ich glaube, die Kinder interessieren viele Zusammenhänge. Und wenn es ein Material gibt, in dem es dann diesen Aha-Effekt haben kann und dann ganz natürlich, ohne dass ich ihm erklären muss, das ist die Stelle und das, und selber drauf kommt, dann ist es natürlich ein ganz anderer Lerneffekt, als wenn ich jetzt sie 20 Seiten im Buch ausfüllen lasse, bis sie es trainiert haben, was sie machen müssen.
Also man kann schon so Sachen einfach nur ritualisieren, ja. Trainieren, was ihr in der Klasse sicher auch macht, auch mit
Verhaltensgeschichten
etc.
Es gibt ganz individuell auch Sachen, gerade bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für den es wahrscheinlich der einfachere Weg ist, das nicht zu verstehen, sondern einen Ablauf zu finden, mit dem man es rechnen kann. Ja? Auch das ist möglich. Ist ja nicht, so wie jede Unterrichtsform kann auch sein. Auch der Frontalunterricht kann ja seinen Sinn haben. Und es gibt natürlich auch bei uns Kreise im Sachunterricht, wo wir mit allen an einem Thema arbeiten oder zumindest einen Einstieg machen und dann individuelle Sachen anbieten. Aber natürlich kann man nicht sagen, Frontalunterricht ist per se schlecht, weil es gibt Situationen, wo er gut ist. Und genauso ist es nicht grundsätzlich schlecht, etwas ritualisiert, wie du sagst, zu lernen, sondern es kann für manche Kinder passen und für manche nicht.
Also Üben ist schon was einen Wert hat und ja, wichtig sicher. Ist und nicht jetzt ein U-Böse. Wir müssen jedes Mal das anders machen. Weil wir ja kreativ sein müssen.
Und die Kinder haben oft auch ein Gespür, wie viel sie was üben müssen. Zum Beispiel haben wir jetzt in den Malreihen, gibt es so für jede Malreihe eine Schublade, wo verschiedene Spiele drin sind zu der Malreihe und so ein Heftel mit allen möglichen Rechnungen und Aufgaben, um diese Malreihe zu üben. Und es gibt Kinder, die machen dasselbe Heftel viermal. Und das hat schon seinen Sinn, ja. Das ist nicht nur, weil es gibt sicher auch Kinder, die ein bisschen sich vor neuen Aufgaben scheuen oder die man, wo man ein bisschen anschirmen muss. Aber es gibt Kinder, die spüren ganz genau, das kann ich noch nicht so gut. Da übe ich es lieber noch 10-mal. Ja. Und das brauche ich ihm nicht sagen. Der macht das von allein, wenn er die Möglichkeit hat und den Freiraum.
Das ist das auch so.
Und die Zeit, ja.
Das heißt, man muss immer viel Zeit geben.
Genau.
Damit man sich die passende Menge von Zeit fürs Lernen rausholen kann.
Bei uns gibt es eigentlich am Vormittag normalerweise nur Freiarbeit. Also außer es ist was Religion für ein paar Kinder dazwischen. Also grundsätzlich ist in der Früh ein Kreis bei uns, wo besprochen wird, ob an dem Tag irgendwas Besonderes ist oder wo Sachunterrichtsthemen angerissen werden.
Wann fängt sie da an in der Früh?
Um 8:15, also um 8.
Bis 8:15 ist so Ankommen, oder?
Genau, von 8 bis 8:15 ist Ankommen und miteinander plaudern, weil es ist, die Kinder haben sich viel zu sagen in der Früh und es ist einfacher, man gibt ihnen den Raum, also man fängt um 8 an und muss sie dann dauernd irgendwie ermahnen. der Nachteil an dem System ist, dass es immer auch in dem Fall muss ich sagen, Eltern gibt, die das ausnützen und dann sind die Kinder erst um 5 nach oder 10 nach oder um 15 da, ja? Und weil sie wissen, dass wir erst um 15 anfangen und wir versuchen da immer den Eltern zu vermitteln, dass trotzdem, aber wenn wir um 15 anfangen, einen Sinn hat, dass die Kinder um 8 da sind. Ja? Aber das ist Elternarbeit.
Ist das grundsätzlich zu viel, zu früh, 8:15 Uhr? Ich meine, man könnte ja auch sagen, die Schule beginnt um 9.
Das würde ich durchaus sinnvoll finden. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall zu früh.
Na, was ist auch die Erfahrung von den Kindern her jetzt?
Also, so wie wir den Einstieg machen, finde ich, geht's. Weil dann fangen wir in der Früh mit einem gemeinsamen Plaudern an. Wenn das kurz ist, dann fangen wir vielleicht um halb oder dreiviertel schon mit der Freiarbeit an. Und nachdem auch in der Freiarbeit sozusagen die Kinder relativ selbstbestimmt sich was suchen und ihr Tempo haben, wenn man jetzt um 8 in der Früh eine Mathematikstunde vorsieht und dann um 8 müssen sie funktionieren, das würde ich schwierig finden. Also das,
was heißt Freiarbeit? Was ist darunter zu verstehen?
Freiarbeit, die Kinder, es gibt für alle Schulstufen und für alle, also für Mathematik und Deutsch, sage ich jetzt einmal, Material in der Klasse, das ist Montessori-Material, das sind Karteien, das sind Spiele, sozusagen, wo der ganze Stoff in Mathe und Deutsch für die 4 Schuljahre abgedeckt ist. Mehr oder weniger. Einzelne Kinder irgendwas anderes brauchen, dann muss man halt noch was besorgen. Aber grundsätzlich ist es da und die Kinder machen am Montag, füllen sie einen Wochenplan aus, das machen die größeren Kinder selber und zeigen ihn uns und mit den Kleinen machen wir das, also mit jedem Kind einzeln im Laufe des Montagvormittags. Da schauen wir den Wochenplan von der vorigen Woche an, was ist noch offen, macht er das noch oder ist das was er eigentlich nicht gebraucht hätte und deshalb nicht gemacht hat und oder war es zu schwer oder sonst irgendwas, wenn man schaut, nimmt man das in die nächste Woche mit oder macht man weiter?
Haben die da so eine Liste von dem, was es alles gibt und aus dem suchen sie sich raus? Oder
nein,
wie
gar
funktioniert
nicht.
Das? Funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt überhaupt keine Liste in dem Sinne, es ist eher, in den meisten Sachen ist es eher ein sozusagen ein natürlicher Aufbau. Also wenn ein Kind jetzt Buchstaben lernt, dann macht es halt einen nächsten Buchstaben, wenn es anhat. Oder es macht entdeckt irgendwelche Wörter bei einem Spiel und kennt daraus einen Buchstaben noch nicht, dann übt es halt den Buchstaben oder so. Oder wir haben auch für die Erstklässler, für manche ist das eine Struktur, bestellen wir immer so Fibeln, wo sie einfach die Buchstaben in den Dings üben können, wobei wir eben nicht darauf bestehen, dass sie das durchmachen, weil für manche haben das gern, manche kennen die Buchstaben, das wäre sinnlos, wenn sie jetzt eine Fibel durcharbeiten. Aber es gibt für jedes Kind, für ein Erstklässlerkind haben wir eine Fibel und die arbeiten, für manche ist es angenehm zu wissen, ja, jetzt setze ich mich halt da hin und übe Buchstaben in dem Buch.
So viel ich weiß, ich bin kein Primarstufenlehrer. Gibt es ja verschiedene Arten, wie man sozusagen die Buchstaben oder das erlernt. Manche arbeiten mit ganzen Wörtern, was ich so mitgekriegt habe, manche mit einzelnen Buchstaben. Aus dem, was du erzählst.
Es ist ein Gemisch. Also wir haben Karteien, wo man, also es gibt zum Beispiel so, es gibt Sachen, wo man zum Beispiel Figuren hat und Wortbilder dazu, dann kann man da kann sich auch jedes Kind seinen Weg finden, wie es lernt. Manche lernen mit so Wortbildern und mit bestimmten Wörtern und die zerlegen sie dann in Buchstaben und üben die Buchstaben oder sonst was. Oder manche gehen halt einfach, machen einen Buchstaben nach dem anderen. Das ist verschieden und das ist.
Das heißt, in so einem Wochenplan schreiben die dann eine B.
Zum Beispiel, wenn der jetzt das B übt, dann schreibt er halt
dann
das
schreibt
B
eine. 5 Tage lang B eine. Und dann macht er verschiedene.
Naja, der schreibt dann eine, da hat er in dem Teams geübt, da hat er vielleicht mit dem Spiel was gemacht am Dienstag und am Mittwoch.
Schon also, ziemlich präzise was.
Also es gibt einen Teil des Plans, ist das Vorhaben, das ist sozusagen nur als Überschrift, zum Beispiel schriftliche Subtraktion, wenn ein Kind jetzt addieren und das wäre ein logischer Schritt, dass er jetzt subtrahieren lernt mit Hundertern und Tausendern, dann schreiben wir das im Wochenplan, sage ich ihm jetzt, machen wir das weiter, das wäre jetzt sinnvoll für die, und dann schreiben wir es in den Wochenplan Subtraktion, und dann gibt es für jeden Tag noch eine Spalte, also es gibt drei Spalten für Mathe, Deutsch und Sachunterricht, das sind die Dinge, die sie sozusagen planen sollen. Sachunterricht gleich vielleicht später, wie wir das machen, aber in Deutsch und Mathe schreibt eben da zum Beispiel Subtraktion, in Deutsch, was weiß ich, Bildgeschichten oder so. Und dann jeden Tag schreibt er dann detailliert rein, oder wir für die Erst- und Zweitklasse machen das meistens wir, die kommen am Ende der Freiarbeit, haben wir so eine kurze Phase, wo wir sagen, eintragen jetzt Schluss machen mit der Arbeit und eintragen. Und dann kommen sie und sagen uns, was sie gemacht haben, und wir schreiben es hin, und die Größeren schreiben es dann selber hin. Und dann gibt es Kinder, wo ich weiß, da muss ich sagen, zeig mir den jeden Tag, oder es gibt Kinder, wo ich mich verlassen kann, die schreibt, das ist, er schafft das allein, ohne dass ich viel kontrollieren muss.
Das heißt, das ist dann, wie soll man sagen, ist gleichzeitig ein Protokoll des Lernens,
genau,
das da entsteht in dem, genau, Wochenplan. Nicht nur eine Planung, sondern auch,
das ist ein Protokoll,
eine Dokumentation dessen, was gemacht wird.
Das ist unser Klassenbuch auch eigentlich. Beim Klassenbuch schreiben wir immer nur dann siehe Wochenplan.
Okay.
Weil das ist, kannst du nicht im Klassenbuch, hast eine Spalte für Mathematik, und wenn du aber vier Schulstufen hast, kannst du nicht, es wird ständig steht alles immer das gemacht.
Gleiche drin an, ja.
Und für darum, alle. Darum heben wir auch die Wochenpläne auf, und das kann man vertreten, und das haben wir, also kann man vielleicht vorstellen, dass es dann zwänglerische Direktorinnen und Direktoren gibt, die das nicht so akzeptieren würden. Das haben wir zum Glück nicht. Aber ich glaube, es kann man auf jeden Fall argumentieren, weil in den Wochenplänen steht ganz genau ist in jedem Klassenbuch drin, was die Kinder gearbeitet haben.
Was gibt es da mehr solcher Klassen bei euch an der Schule, oder
sind Sie die Einzigen? Nein, bei uns gibt es, und das ist auch ein Glück, weil wir ein gewisser, sozusagen ein großer Teil der Schule dadurch sind, bei uns gibt es vier solche Mehrstufen-Integrationsklassen von insgesamt, glaube ich, 16 Klassen oder 18, ich weiß nicht so ungefähr, es gibt von manchen, ja ungefähr so ein Drittel der Schule sozusagen, sagen wir.
Macht das Probleme, diese unterschiedlichen Strukturen mit den Kollegen?
Also das ist, ich bin jetzt an der Schule, seit es die Schule gibt, und das ist immer ganz verschieden. Es gibt Phasen, wo so ein gewisses Misstrauen ist oder gegen die Spinner in der Mehrstufenklasse oder was, oder wo auch Kollegen, Kolleginnen gab. Die lernen ja da nichts, und die machen nichts, und die haben keine gescheite Vorbereitung oder sonst irgendwas immer. Ja. Wir haben immer das Glück gehabt, dass eine Schulleitung da war, die das auch mitgetragen hat, das System.
Ist es bei Konferenzen ein Thema, so was da jetzt, oder muss man das in einer Schulkonferenz bringen? Oder?
Ja, manchmal ist es schon, sind Sachen Thema gewesen, wie dass diese Mehrstunden für Mehrstufenklassen, was jetzt mehr Thema wird, weil es sozusagen, bis jetzt gab es immer 11 Stunden, also ganz am Anfang gab es noch viel mehr Stunden, also mehr Stunden, und jetzt seit Jahren gab es immer 11 Stunden für Mehrstufenklassen zusätzlich, also für 11 Stunden einen dritten Lehrer in einer Integrationsklasse oder einen zweiten in einer nicht integrativen Mehrstufenklasse.
Das
die
ist
sind
aber,
vom, jetzt vom Stadtschulrat worden. Gegeben, und jetzt im Zuge von der Schulautonomie sind ja auch die Schulversuche in dem Sinn abgeschafft worden, und Mehrstufenklasse ist kein Schulversuch mehr, es kann jeder machen. Die Schule muss halt schauen, wie es die Stunden sozusagen aufteilt. Das kann jede Direktion kann sagen, ich leiste mir 5 Mehrstufenklassen und gebe denen nichts dazu, oder 11 Stunden oder mehr oder weniger, und das ist immer etwas, was dann schwierig ist für die Mehrstufenklassen, weil dann Direktoren den Konflikt scheuen, vielleicht mit anderen Klassen, dann wollen sie alle gleich behandeln, aber es braucht einfach mehr Ressourcen, ein bisschen, es ist
Das ist ja oft das Problem, dass wenn Schulversuche in der Regel Schulwesen übergeführt wurden, dass dann die Ressourcen, die eigentlich die Qualität des Schulversuchs ausgemacht haben, das war bei der neuen Mittelschule
ja,
so.
Ja, es war auch so bei der Integrationsklasse grundsätzlich so, weil wie ich angefangen habe.
Dass die im Weg fallen, diese genau. Zusatzressourcen, und man dann sozusagen mit den weniger Ressourcen erwartet wird, dass das Gleiche gemacht wird, inhaltlich qualitativ, wie im Schulversuch vorher. Und das geht halt nicht.
Ja, es war so bei den Integrationsklassen, wie ich angefangen habe zu unterrichten. Also in meinem ersten Dienstjahr war ich nur in einer Sonderschule ein Jahr, und dann habe ich das Angebot, also es war so, dass auf der PEDAG damals die Professoren, die im Sonderschulbereich tätig waren, da waren einige dabei, die sehr, das war damals noch ein bisschen exotisch, Integration. Es gab da nur eine Integrationsklasse, die hat während meiner PEDAG-Zeit aufgemacht im Burgenland. Mhm. Und mit denen haben wir uns damals im Studium schon auseinandergesetzt. Da gab es den Karli Köppel, der das sehr treibend war und uns als Studierende damals sehr beeinflusst hat, dass ein zukunftsträchtiger Weg auch ist. Und ich bin damals schon während der Studienzeit von Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gemachte Kongresse gegeben, wo sie sozusagen die ersten Eltern für Integration gekämpft haben, weil in Österreich war ja einerseits Vorreiter, indem es überhaupt Kinder mit besonderen Bedürfnissen hier beschult wurden. Das war ja noch vor 100 Jahren eher ungewöhnlich. Also wir haben ein sehr differenziertes Sonderschulsystem, das in seiner Zeit sicher gut war, weil es da was Neues und fortschrittlich war, und dann aber ein Hindernis war auf dem Weg zur Integration, wie wir es heute haben. Und wie ich angefangen habe, eben im zweiten Dienstjahr, konnte ich dann in einer Integrationsklasse arbeiten. Da gab es in Wien nur drei, glaube ich. Da haben wir noch gemeinsam Supervision gehabt, alle Integrationsklassen in Wien, also Lehrerinnen. Und da war es noch Schulversuch, und da gab es 20 Kinder, 2 Lehrer, maximal 4 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und wie es dann im Regelschulsystem war, wurde die Klassenschülerzahl höher und bis zu 6 Kinder, und dann gab es so immer wieder Regelungen, die Kinder mit SPF zählen doppelt, oder je nachdem, es war immer in dem Laufe der Jahre, gab es da andere Regelungen, aber alle waren schlechter als eigentlich der Schulversuch. Ja.
Und jetzt, um jetzt zurückzukommen zu der heutigen Situation, die du jetzt hast, das heißt, eines, was du vorher genannt hast, was wichtig ist, ist Geduld und Zeit lassen, die Kinder auf Augenhöhe behandeln und mit ihnen sprechen und kommunizieren. Gibt es da noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das ist eine wichtige Eigenschaft für Lehrerinnen?
Ja, beobachten, schauen, man ist schließlich in der Klasse der Experte für das, was es an Angeboten gibt. Also du musst schauen, was wird dem Kind jetzt bringen, was wird dem Kind was bringen in seinem Weiterlernen.
Das heißt, man muss den Materialienpool, den man hat, auch
den Kindern
auch den sozialen Designpool, den man im Hosensack hat, kennen.
Ja.
Und das immer abgleichen mit dem, was da bei dem Kind ist.
Genau.
Und dann dem Kind entsprechende Sachen vorschlagen.
Ja. Also das klingt alles sehr kompliziert und aufwendig, aber ich finde, es ist es gar nicht, weil wahrscheinlich ist es schwer, wenn man allein in der Klasse steht, also das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber es hört sich jetzt im Gespräch viel komplizierter an. Also vielleicht wird sich jetzt jemand denken, ich kann nicht für jedes Kind eine Vorbereitung machen und für jedes Kind ständig, aber es, wenn man sich nicht gehetzt fühlt und einmal in Kauf nimmt, dass ein Kind in der Freiarbeit zeichnet einfach nur, und das hat auch seinen Sinn. Ja? Also wenn jetzt jemand dauernd zeichnet und nichts anderes macht, dann sage ich ihm auch irgendwann mal, vielleicht kannst du das und das auch probieren. Ja? Da muss man, es sind viele Kinder, die sozusagen für unsere Vorstellung von einem freiarbeitenden Kind super sind, und es gibt Kinder, die damit nicht so umgehen können und die halt orientierungslos sind, irgendwie antriebsloser sind oder sonst irgendwelche Probleme haben, warum sie vielleicht nicht so lernen können wie andere. Und da muss man halt hinschauen und schauen, was.
Und da ist auch die Unterstützung wichtig, genau, von Seiten des Lehrers,
ja,
weil die Kinder eben nicht alle nur frei entscheiden.
Genau.
Damit sind sie oft überfordert.
Ja.
Und das muss, man muss erkennen.
Ja. Und da darf man sich erneut nicht scheuen, ja, zu sagen, da bin ich jetzt direktiv. Das
ist ja für die Kinder oft auch immer Hilfe, ja, und wird als solche erlebt, außer es ist ganz woanders.
Ja, genau, ja. Aber da schauen wir ja, dass wir das nicht sagen, ganz woanders.
Jetzt hast du noch eine Spezialität, soweit ich dich kenne, du bist Musiker. Das heißt, ich sehe dich meistens mit einer Gitarre herumlaufen, fast schon angewachsen bei dir und zu jedem Moment griffbereit, und dann machst du was damit. Das heißt, ich vermute, dass du in der Klasse auch viel Gitarre hast.
Ja, ja.
Oder also, Musikinstrumente oder so.
Ja.
Was spielt da die Musik für eine Rolle bei dir in der Klasse?
Ja, ich mache schon Arbeit. Musik immer, auch also hobbymäßig, so, also privat mit Freunden in verschiedensten Settings spiele ich immer wieder Musik, habe angefangen, viele Lieder zu schreiben, also sozusagen unter Anführungszeichen Erwachsenenlieder, und dann irgendwann einmal hat es ergeben, dass ich für Kinder auch angefangen habe, Lieder zu schreiben, die ich dann in der Schule gespielt habe. Manchmal so Lieder zu irgendwelchen Anlässen, zum Beispiel, was ich, ein Lied, was sich bald sehr durchgesetzt hat bei uns in der Schule, ist so ein Willkommenslied für die neuen Kinder in Mehrstufenklassen, wo ja jedes Jahr, wie wir gesagt haben, ein paar Kinder dazukommen. Da habe ich so ein Begrüßungslied.
Wird es ein Verabschiedungslied auch geben, vermutlich?
Nein, gibt es keins. Ja.
Interessant.
Stimmt. Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht eine gute Idee.
Okay, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und das verwenden jetzt viele Mehrstufenklassen, weil diese Lieder immer wieder, zum Beispiel hier auf diesem Ispertaler Sommeratelier oder auf anderen auf PH-Veranstaltungen diese Lieder vorstelle und froh bin, wenn andere Kolleginnen das benutzen. Weil ein Lied nur dann lebt, wenn es gesungen wird.
Das heißt, das eine, dass du mit den Kindern Lieder übst oder das singst gemeinsam, wo das Singen einfach Spaß macht.
Genau.
Aber das ist ja dann so eine Gruppe, weil du wirst ja nicht einen extra Raum im Raum haben, wo du mit den Kindern.
Nein,
wie kann man sich das vorstellen?
Nein, wenn man gemeinsam singen, dann singen alle. Also wenn jetzt jemand überhaupt nicht singen will, dann kann er weiter Freiarbeit machen oder was lesen oder so. Aber wir schauen schon auch, weil es sind ich komme da immer wieder auch vor, dass Kinder irgendwas nicht ausprobieren, weil sie glauben, sie kennen es nicht oder so. Also wenn wir jetzt gemeinsam singen, dann schauen wir schon, dass alle dabei sind. Also das ist schon ein gewisses Gruppenerlebnis auch.
Ist es gemeinsam singen oder gemeinsam musizieren? Arbeitest du dann mit anderen Musikinstrumenten,
ja, auch,
bastelst du irgendwie sowas? Und
was ist das
Soundorchester?
Verschieden. Wir machen also Sachen mit anderen Instrumenten. Wir haben zum Beispiel jetzt vor Weihnachten, da haben wir einen musikalischen Adventkalender gemacht, wo an jedem Tag irgendwelche Eltern oder Freunde von mir oder sonst was, jeden Tag ist ein Instrument vorgestellt worden. Also das Kind hat aus dem Adventkalender ein Instrument gezogen Also das war natürlich von uns vorgeplant. Wir haben das vorher organisiert, dass für jeden Tag einer da ist. Und dann ist einmal mein Schwiegervater mit einem Akkordeon, eine Frau mit Trompete oder sonst irgendwas. Und dann ist immer jeden Tag ein Musikinstrument vorgestellt worden und zerlegt worden. Und die Kinder konnten probieren und so. Ne?
Aber das sind ja schon, sage jetzt einmal, traditionelle Instrumente.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht so, wir schauen da, was im Müll liegt und basteln aus dem Müll, der da herumliegt.
Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch
Soundsachen.
Aber haben wir auch schon gemacht, ja. Aber ja, also von den, was ich gern mache mit den Kindern ist, wenn ich jetzt ein Lied geschrieben habe, dass ich mit einer spüre und dann merke, ja, das kommt an, kommt nicht an, dann kann man es verändern und dann
anpassen
an die.
In der gemeinsamen Gesangsarbeit, genau. Sozusagen.
So ist einmal so ein Musical entstanden, in dem in der Klasse. Ich habe ein Lied gehabt, das hat Kasimir, das Schulgespenst, das entstanden ist, einfach weil damals Thema war, dass so eine Unordnung in der Klasse war und dass immer irgendwie alles, die Bleistifte waren nie gespielt, wir haben so gemeinsame.
Und das war nie jemand.
Das war nie jemand, das natürlich war nie jemand und dann sind wir drauf gekommen, es war doch jemand, nämlich das Schulgespenst. Genau. Dann okay. Haben wir ein Lied dazu gemacht und dann ist im Lauf, haben wir diese Geschichte weiter gesponnen und dann ist halt eine ganze Geschichte draus geworden und dann habe ich wieder ein Lied dazu gemacht zu dem Teil und dann.
In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Serie,
genau.
Eine Kinderoperette.
Genau,
Kasimir, das Schulgespenst vom Harry Riederer. Schon mit Versuchslauf in den Klassen.
Genau.
Das heißt, das ist jetzt schon abgeschliffen.
Ja, das hat man schon Aufführung gehabt und
ja.
Das ist. Und inzwischen, ich habe das.
Macht es den Kindern Spaß, wenn sie deine Werke dann aufführen?
Ja, die sagen, finde ich super, deine Lieder und so. Das ist schon schön auch für mich. Ne?
Also das ist Feedback,
ja sicher. Brauchen wir auch. Und das ist grundsätzlich jetzt nicht nur mit der Musik so, sondern es ist so unendlich angenehm, sozusagen so ein positives Feedback von den Kindern zu kriegen und zu sehen, dass sie Spaß haben an was. Ja? Und dann gibt es ja nichts, was für mich in dem Sinn Arbeit ist. Also wenn die Kinder gut drauf sind und ihre Sachen tun und gibt ja so ideale Tage, wo es gut rennt, dann ist das eine Freude und keine Arbeit sozusagen.
Übrigens habe ich im Gespräch mit einer Kollegin herausgefunden, sie hat gesagt, komplexe Sachverhalte singt sie sich vor, weil sie merkt sie das besser, wenn sie es singt, als wenn sie es im normalen Sprachduktus oder nur liest quasi still. Also da hast du sowas gemerkt bei den Kindern, dass ihr manche Sachen einfach miteinander singt?
Ja, aber das ist ganz verschieden. Manchen Kindern
ja, hilft
sowas. Ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel einer Schwierigkeiten hat, eine bestimmte Geschichte zu erfassen, setzt du dich dann hin und schreibst ihm ein Lied und ihr singt es miteinander, dass es leichter findet.
Habe ich schon einmal gemacht, ja, aber es ist, kommt nicht so oft vor, aber es ist vielleicht.
Aber es kommt
öfter,
vor.
Ja.
Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie jemand etwas erlernt,
genau.
Oder sich merkt.
Genau, das ist sozusagen, das ist das, was man vorhin gesagt hat. Beobachten, schauen.
Aber also, die Idee muss man erst kommen, das könnte mir vorsingen, dann geht es vielleicht besser.
Ja, nein, also ich mache ja auch Sprachtherapie, weil es ist sozusagen bei uns an der Schule, das ist gleichzeitig so, das ist die Zentrale von der Wiener Sprachheilschule und die Integrationsklassen bei uns sind Kinder mit schweren, also die integrierten Kinder sind Kinder mit schweren Sprachstörungen. Und eine meiner Aufgaben, also wenn ich jetzt in der Klasse als Sonderschullehrer arbeite, dann ist das oft für die Kinder nicht spürbar, weil sozusagen, ja, ich bin schon offiziell zuständig sozusagen für die Kinder mit Integrationsstatus, dass sozusagen, wenn die irgendeinen speziellen Lehrplan haben, dass, also theoretisch bin ich der Verantwortliche, dass die da weiterkommen in der Schule. Praktisch haben alle Kinder den gleichen Wochenplan mit verschiedenen Inhalten und die Kinder, die Volksschulkinder und die Kinder mit Förderbedarf kommen beide zu mir oder beide zu den Kolleginnen. Das ist in der praktischen Arbeit kein Unterschied. Ein Unterschied ist, dass ich mit den Kindern Sprachtherapie mache und da auch natürlich Musik einsetze.
Sprachtherapie bedeutet dann was? Ist das Sprechtraining? Oder?
Ja, das ist verschieden. Also es gibt Kinder, die manche Laute oder nicht richtig sprechen oder überhaupt eine schwere Sprachentwicklungsstörung oder Verzögerung haben, die fast nicht zu verstehen sind. Da muss man dann irgendwie systematisch schauen, welche Laute, vielleicht in welcher Reihenfolge versuche ich jetzt mit ihm zu trainieren. Ist es auch die Syntax oder die Grammatik? Und dann gibt es Übungen zu diesen verschiedenen Sachen. Die sozusagen, da gibt es, nehme ich mal ein oder zweimal, habe ich einen eigenen Raum dafür, so einen Therapieraum, wo ich dann Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen rausnehme und mit denen halt Sachen, die sie brauchen, sprachlich übe.
Also es geht nicht um das Training der deutschen Bühnensprache nach Schwäbisch-Siebs, sondern es geht um ganz basale.
Es geht darum, dass die Kinder verständlich werden.
Überhaupt?
Ja.
Das heißt, sie verstehen dich, ist ja manchmal ein Problem.
Es ist auch,
dass man sie vielleicht schlecht hören,
genau.
Und daher.
Oder muss nicht an den Ohren liegen, kann auch an sonstigen sensorischen Zentren liegen, dass sie Sprache nicht so gut verarbeiten können.
Das ist eine recht komplexe Geschichte. Ja. Gibt es da Diagnose, Instrumente,
die ja, da gibt's, also
für euch Lehrerinnen, oder geht es da irgendwo zu einem Facharzt?
Na, beides. Also sozusagen, wenn jetzt es gibt Diagnoseinstrumente für mich jetzt als Sprachlehrer, wo ich verschiedene abklären kann, ob es ein Diskrematismus ist oder eine von diesen klassischen Sprachstörungen, und dann kann ich auch immer wieder, kommt es immer wieder vor, dass ich Kinder dann, wenn eben die Frage ist, hört er vielleicht schlecht, dann schicke ich die Kinder, dann rede ich mit den Eltern und sage ihnen, sie sollen mit ihm zu einem HNO-Arzt gehen und das abklären lassen oder zu anderen entwicklungsdiagnostischen Zentren, je nachdem, das ist ganz verschieden. Natürlich, wenn es nötig ist, holen wir uns auch Expertisen von anderen Leuten.
Das heißt, du musst eigentlich die Entwicklungen in dem Bereich ja mit wahrnehmen,
ja.
In diesem speziellen Sprachheil-Bereich.
Ja, klar, und es gibt da immer wieder.
Hast du da laufende Schulungen?
Oder? Ja, es gibt so regelmäßige Kongresse, wo ich immer teilnehme, also die für die Sprachlehre. Es gibt auch Fortbildungsveranstaltungen, verschiedene von der Sprachschule oder vom PH. Und es gibt auch immer wieder Fachkonferenzen, wo nur die Sonderschullehrer sich treffen und so.
Und dieses spezielle Wissen, das du da hast, das ist nur an der Schule jetzt, weil sie so einen Schwerpunkt hat, oder gibt es das grundsätzlich? Haben die Sonderschullehrer?
Nein, gab es für Sonderschullehrerinnen die Möglichkeit, zusätzlich Sprachheilpädagogik als Schwerpunkt zu nehmen. Das ist ein eigenes Lehramtszeugnis, das hat dann, glaube ich, ein Jahr länger gedauert. Ich weiß nur, dass ich während dem ersten Dienstjahr noch Seminare gehabt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber jedenfalls ist es eine zusätzliche Qualifikation Sprachheilpädagogik. Mhm. Und heute gibt es auch die Ausbildung, aber es ist jetzt sozusagen, es gibt ja keine in dem Sinn Sonderschulausbildung mehr, es gibt ja nur mehr diese Grundschullehrerausbildung und dann ab dem fünften Semester so Spezialisierungen in Inklusion oder also ein bisschen komische Einteilungen, die dann sind, so so ein Deutschschwerpunkt und einen künstlerischen Schwerpunkt. Also das
ist jetzt vor kurzem erst umgestellt worden.
Ja, genau.
Und ist jetzt so zum Teil des Primarstufen, der Primarstufenausbildung, und ein bisschen was haben alle jetzt dazu gekriegt aus dem Sonderschulbereich, und ein bisschen was ist oder
Spezialisierung.
Ist eine Spezialisierung, die genau. Man sich persönlich aussuchen kann.
Und das, und jetzt ist sozusagen dieses Sprachheilpädagogik ist jetzt so eine Masterstudium-Variante. Also man macht 8 Semester Bachelorstudium und dann muss man noch 2 Semester oder 3 Masterstudium anhängen.
Ja.
Und eine Möglichkeit davon ist diese Sprachheilpädagogik.
Okay, das heißt, du hast, und da gibt es andere Bereiche, ja, nehme ich mal an, weil so wie du jetzt mit Hören und Sprechen hast, wird es wahrscheinlich auch fürs Sehen geben, die Spezialisten.
Ja.
Weil ich bin selber sehr spät erst draufgekommen, dass ich gar nicht scharf sehe, weil mir ist das ja nicht aufgefallen.
Ich weiß, es ist ein ähnliches Erlebnis, wie
auch gehabt. Ich habe das nicht gewusst, dass ich mir dachte,
Der
Arzt hat mich immer gefragt, ob ich das scharf sehe, und ich habe gesagt, ja, weil es war besser als vorher. Ja, und den Astigmatismus, den ich habe, haben sie aber eher, hat erst der Optiker mit 30 bei mir festgestellt. Aha. Und dann habe ich das erste Mal wirklich scharf gesehen. Es war eine Überraschung. Also das ist bei den Kindern ja auch so. Das heißt, das reicht ja oft nicht, wenn man nur zuschaut und beobachtet und so weiter, sondern man muss ja auch noch wissen, okay, da gibt es noch das.
Ja, natürlich.
Mit dem ist das Kind vielleicht noch gar nicht konfrontiert worden.
Oder auch die Eltern.
Oder die Eltern. Ne? Und man denkt sich manchmal, der ist blöd, aber in Wirklichkeit hört er einfach nicht so gut oder er sieht nicht so gut oder weiß ich nicht.
Ich habe jetzt vor 2 Jahren einen tragischen Fall eines Kindes gehabt, das war ein autistisches Kind, der dann einen Gehirntumor hatte und operiert wurde und danach fast blind und fast taub war. Also auf einer Seite gar nichts gesehen hat und gehört und auf der anderen 20% gesehen und gehört. Und das war ganz arg, weil ein Kind, das eh schon ein Problem hat, dann noch mehr ausfasst. Und das war, wir haben dann eine Betreuung gehabt vom Blindeninstitut, eine Lehrerin, die immer wieder gekommen ist, und wir haben so ein großes Lesegerät für ihn gehabt und sind aber noch, also der war vorher schon ein Jahr bei uns in der Klasse, 2 Jahre, und dann ist ihm diese Krebserkrankung gewesen, und er hat dann vor allem das Sehen war großes Hindernis für ihn, und wir sind dann drauf gekommen, wir können das einfach nicht mehr leisten in dem Ausmaß, und er geht jetzt an eine Klasse im Blindeninstitut, die eine kleinere Gruppe haben, und die ganze Ausrüstung, die wir zwar jetzt dann auch nach und nach gehabt haben, aber es war in der großen Gruppe, vor allem zum Beispiel das Turnen, das war da in einem Turnsaal, war der vollkommen orientierungslos mit dem Hall und 20 anderen Kindern. Der hat einfach totale Angst gehabt, zum Beispiel vom Turnen. Ne? Mit dem bin ich immer im Nebenraum gewesen, in der Garderobe, und habe Ball gespielt oder so irgendwie. Ne? Ja, und da sind wir eben drauf gekommen, das sind Sachen, die können wir in unserem Rahmen, wir haben eine gewisse Struktur, und das ist für ihn einfach nicht gut. Und da haben wir halt eine andere Struktur gesucht für ihn.
Das wird dann im Team
besprochen? Ja, im Team vor allem auch mit den Eltern immer wieder. Also das ein ganz wichtiger Qualitätsfaktor im Unterricht ist, dass man mit den Eltern, also man macht sich vieles leichter, wenn man mit den Eltern einen guten Kontakt hat und sie immer wieder, also wir fordern die Eltern gerade in so einem nicht so gewöhnlichen Schulsetting, wie wir es haben, immer wieder auf, wenn sie unsicher sind, sollen sie sofort kommen und Fragen stellen. Und wir sind auch eine Ganztagsschule, das heißt, die Kinder haben keine Hausübungen oder so. Das heißt, die Eltern kriegen zu Hause eigentlich fast nichts mit von der Schule, weil viele Kinder erzählen ja nichts zu Hause oder ist eh ganz normal. Und wir bieten ihnen immer wieder wirklich sehr eindringlich an, wenn sie Fragen haben oder unsicher sind, sie sollen sofort kommen, und wir versuchen das frühzeitig aus dem Weg oder zu zerstreuen. Ja, also es ist wichtig, dass man Eltern als Partner sieht, die das Gleiche wollen. Sie wollen, dass es den Kindern gut geht in der Regel und wir wollen das auch. Und dann tut man sich leichter, wenn man zusammenarbeitet, als wenn man Eltern immer so ein bisschen, ich kenne Kollegen, die Eltern ein bisschen als Feindbilder oder als Gegner oder als, weiß nicht, so als Leute, die sich immer einmischen oder sonst irgendwas sehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich meine, mir habe es gemerkt, dass ich mein Verständnis für Eltern viel besser geworden ist, wie ich selber Kinder gekriegt habe. Und ich habe ja für meine Kinder auch Vorstellungen und nehme jetzt nicht alles kritiklos hin, was ein Lehrer von ihnen gesagt hat. Ja? Also,
und das na, Lehrerkinder sind ja sowieso ein spezieller Fall. Das weiß ich auch von meinen Kindern und so weiter. Das ist nicht, Lehrerkinder sind immer irgendwie, auch für die Lehrerinnen, wo sie hingehen, eine Herausforderung.
Ja, aber wie gesagt, das ist, umso besser kann ich verstehen, wann Eltern sich sozusagen einmischen, weil sie haben Fragen und sie haben Zweifel vielleicht und sie haben, verstehen was nicht oder eine andere Meinung. Und wenn man das diskutiert und bespricht, ist das besser, als wenn das sowas immer wie ein Damoklesschwert über der Beziehung sozusagen schwebt.
Es ist eine, wenn man ein gutes Verhältnis hat mit den Eltern,
ist es super,
sind, dann kann man, sind die ein guter Machtfaktor, der einen unterstützt und tragen kann.
Genau.
Weil das sind der wenigen Dinge, wo die Schulaufsicht dann wiederum eher Sorge trägt, dass die Elternschaft da Beschwerden einbringt.
Ne? Genau. Also es ist ja die Mehrstufenklassen, seit die Mehrstufenklassen gibt, und das sind schon über 20 Jahre jetzt, ist es jedes Jahr eigentlich, das ist ja fast schon normal, ein bisschen ein Zittern, wie werden die Ressourcen für nächstes Jahr sein? Wird es das noch geben? Was können wir noch aushalten an Kürzungen, wo man dann irgendwann einmal sagen, das können wir jetzt nicht mehr seriöserweise machen, aber obwohl wir es eigentlich wollen, das ist immer für uns auch schwer.
Weil man soll die Qualität einschränken, weil du dann sagst, okay, mit den Ressourcen kann ich das oder das nicht mehr leisten.
Ja, genau, aber du
und du weißt aber, das ging halt vielleicht.
Ja, genau, das ist es ja. Ich könnte es ja machen und kann mir ja noch mehr zerspragen vielleicht
Ja.
Weil ich möchte ja so arbeiten. Es ist ja nicht so, dass mir wurscht ist, ob ich jetzt frontal oder so arbeite. Das ist mir überhaupt nicht wurscht. Ja, ich habe nie anders gearbeitet, weil ich immer schon in solchen Klassen war und ich möchte nicht anders arbeiten. Und das ist auch sozusagen eine Schwäche in dem Sinn, weil ich fast unter allen Bedingungen so arbeiten will. Aber natürlich wird es schlechter, wenn weniger Personal da ist. Aber
wenn das Eis immer mehr verwässert wird, dann ist es bald kein Speiseeis mehr, sondern nur noch ein normales Eiswürfel.
Genau.
Und da ist man dann immer mehr so zufrieden vom Geschmack her. Lieber Harry, vielen Dank für die Zeit und für die Einblicke in deinen Berufsalltag und Berufsleben und Erfahrungen. Ich denke, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren.
Na, das hoffe ich auch.
Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Ja, Wiederschauen.
PH On Wien.